Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 636 des Audiocast zu CC2TV. Ich habe heute ein paar Themen ausgewählt, die vielleicht nicht alle unbedingt mit Technik zu tun haben, aber doch von Technik abhängig sind. Ohne Technik, ohne Computertechnik gäbe es diese Themen nicht. Aber das können Sie selbst beurteilen. Hören Sie erst mal rein. Wir fangen gleich an. Da kommt etwas zu auf die werbetreibenden Giganten dieser Welt. Denn Apple hat in seinem Beta für iOS 14 eine Änderung eingebaut, die eigentlich schon lange überall drin sein sollte. Und zwar in dieser aktuellen Version wird die Werbe-ID, das ist also dieser Advertising Identifier, IDFA, und das ist eine eindeutige Bezeichnung, eine Nummer, auf die Applikationen, die auf meinem Telefon, nicht nur bei Apple, natürlich auch bei Android, zugreifen können, um das Gerät zu identifizieren. Das heißt also, die wird von außen auf meinem Telefon gespeichert und alle Applikationen können darauf zugreifen und können sagen, aha, das ist der. Damit ist es dann möglich, dass eine Applikation guckt, wo kommt der her, was hat er gemacht, man kann die Nummer ja speichern, war der schon mal bei mir, und er hat diese Identifikationsnummer, die weiß natürlich erstmal nichts über mich. Das heißt, derjenige, der die abruft, weiß, das ist eine Nummer. Der weiß nicht, wie ich heiße, der weiß nicht, welches Telefon ich habe, erstmal. Der weiß nicht, wo ich wohne und so weiter. Aber er kann mich aufgrund dieser Nummer wiedererkennen. In der Werbung reicht das eigentlich auch vollkommen aus, denn hier ist ja so eine, naja, man könnte sagen, so ein Angelpunkt, dass unterschiedlichste Daten zusammengeführt werden können. Heute gucke ich mir zum Beispiel ein neues Auto von Opel an, morgen gucke ich mir irgendwo ein Haus an und übermorgen suche ich nach einem Kredit und alle Applikationen greifen auf diese Nummer zu. Nun kann natürlich, und die Werbeindustrie und die Industrie überhaupt und der Handel, die machen das ja auch, in bestimmten Bereichen abgelegt werden, der hat dann und dann, das heißt, diese Werbe-ID hat dann und dann auf die und die Informationen zugegriffen oder etwas gekauft oder etwas gelesen. Und da entsteht dann im Laufe der Zeit irgendwie ein Bild und natürlich kann man mit ausreichend vielen Daten dann auch irgendwann direkt zurückschließen auf die Person mit dieser Werbe-ID. So, jetzt muss man natürlich wissen, diese Werbe-ID, die kann ich selbst löschen in meinem Telefon. Muss ich ein bisschen tiefer graben, aber ich kann sie auch in Android-Telefon, kann ich sie löschen. Dann bekomme ich eine neue zugeteilt. Inwieweit jetzt da Gemeinheiten sind, dass man sagt, okay, der hat die gelöscht und jetzt bekommt er eine neue, ob man dann den wiedererkennen kann, das weiß ich nicht. Das habe ich auch noch nirgends irgendwo gefunden. Gehen wir mal von dem Guten der Sache aus, dass ich dann erstmal wieder anonym bin, und bis ich wieder genügend Daten produziert habe. So, Apple geht aber jetzt dazu hin, dass man diese Daten, die gewonnen werden über diese ID, standardmäßig die ID ausgeschaltet ist. Denn es hat sich herausgestellt, und das wurde, ich glaube, norwegische Verbraucherschützer haben das gezeigt, dass man auf dieser Basis dieser Daten-ID auch Daten von Dating-App wie OkCupid oder Grindr oder Tinder oder wie auch immer, dass diese Daten darüber zusammengefasst und de-anonymisiert worden sind. Und das hat dazu geführt, dass diese Leute also dann Werbung bekommen haben von allen möglichen und sie wussten gar nicht wieso, warum, nur weil sie sich irgendwo auf einem Dating-App angemeldet haben. Diese Beschwerden gegen diese Firmen und diese merkwürdigen Werbesystem, die haben dann dazu geführt und wahrscheinlich auch bei Apple, dass man versucht, jetzt datenschutzfreundlichere Einstellungen standardmäßig zu setzen. Erstmal ist ja eigentlich bei allen Telefonen bisher immer so gewesen, dass der Nutzer gar nicht wusste, dass er eine ID hat und dass er die löschen kann. Künftig soll aber bei Apple der Zugriff auf diese IDFA für Applikationen aus dem Store ausgeschaltet sein. Das heißt, die Applikationen müssen also dann sagen, lieber Benutzer, schalte bitte die IDFA ein, damit ich dich identifizieren kann. Das wird sicherlich versucht, möglicherweise auch mit ziemlich merkwürdigen Methoden, die den Nutzer dann vorgaukeln, ist da etwas ganz anderes, aber man sollte es wissen. Also es geht los, dass die Appleaner künftig geschützt sind mit dem neuen iOS 14. Und so wie ich gehört und gelesen habe, wird also wohl auch Android nachziehen. Dass also die ID nicht mehr standardmäßig genutzt werden kann, sondern dass Applikationen, welche sie nutzen wollen, den Benutzer fragen müssen. So, das ist natürlich klar, von Google und Facebook und so weiter, die leben ja davon, dass sie unser Telefon, unsere ID immer wieder erkennen und dann ein Bild machen, was kauft er, wie viel kauft er, kauft er Vogelfutter, sucht er nach irgendwelchen Adressen im Rotlichtviertel, sucht er ein Auto, sucht er eine Autowerkstatt, sucht er eventuell auf einer Kontaktbörse oder sonst was. Und dieses Bild, was man dann von dieser ID hat, wo dann irgendwann natürlich sich auch herauskristallisiert, wer wirklich dahinter steckt, hinter der ID, ja, das gäbe es dann nicht mehr. Das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, aber die werden sich sicherlich neue Schweinereien einfallen lassen. Man wird sehen. Die Datenschutzgrundverordnung und diese E-Privacy-Verordnung, die vom EU-Parlament eigentlich für Verbraucherrechte gegen intransparentes Tracking eingestellt wurden, die muss aber jetzt noch auf eine Voreinstellung hin zielen, dass wirklich diese datenschutzfreundlichen Einstellungen bei neuen Geräten, die wir kaufen und möglicherweise auch bei alten, dass wir in der Lage sein werden, die auszuschalten. Eine Merkwürdigkeit ist mir dabei auch noch aufgefallen, und zwar, nachdem das EU-Parlament ja diese Rechte gestärkt hatte für die Verbraucher, da kamen sehr große Angriffe, muss man fast sagen, von der Werbe- und Medienindustrie. Die haben das dämonisiert und haben geschrieben, es sei ein Angriff auf den freien Journalismus. In dieser Debatte hat sich dann auch gezeigt, dass Google und Axel Springer mehr zusammenarbeiten, als man denkt. Beide wollen größtmögliche Überwachungsfreiheiten für ihre Werbemodelle. Für ihre Werbemodelle. So, und jetzt kommt Apple aber und sagt, nee, das könnte also künftig die Privatsphäre von Benutzern deutlich schützen, deutlich stärker schützen. Und naja, sagen wir mal sehen, wie es weitergeht, was passiert. Apple wird sich ja nicht sagen lassen von Google oder von Amazon oder von Facebook, mal, du musst die ID wieder freigeben. Jetzt ist es aber so, dass Android ja von Google dominiert wird. Und wie es da aussieht, ob sich die Datenschützer da durchsetzen können, dass auch auf Android-Telefon diese ID grundsätzlich ausgeschaltet ist, es sei denn, ich als Benutzer schalte sie, vielleicht weil ich es will oder nach Aufforderung durch irgendeine Anwendung, die sagt, sonst laufe ich nicht, dann gezielt ein. Das muss man sehen. Das ist zwar angedeutet worden, aber glauben kann ich es nicht. Passt auch zu diesem Thema. In 10 Bundesländern haben die Landesdatenschutzbeauftragten den Einsatz von Tracking-Cookies. Und es gibt ja noch eine ganze Menge andere Technologien, die so ähnlich aufgebaut sind, auf den Prüfstand gestellt. Denn sie sagen, häufig ist es so, dass die dort eingesetzten Cookie-Banner nicht die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung erfüllen und eine freiwillige und tatsächlich informierte Wahl ermöglichen. Der baden-württembergische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit will also im ersten Schritt jetzt mal sehen, wie weit und wer sich jetzt alles so verhält, dass man es eigentlich abmahnen könnte und müsste. Und diese Cookie-Banner, die da beim Surfen im Internet immer überall auftauchen, aufploppen und teilweise auch eine weitere Nutzung von Seiten, dadurch, dass sie die Information überlagern, nicht mehr ermöglichen, die sind im Grunde genommen schon sehr zweifelhaft, weil sie schon Cookies setzen, bevor sie gefragt haben, ob sie Cookies setzen dürfen. Dazu kommt, dass immer mehr behaupten, dass man essentielle Cookies nur setzen würde. Die kann man nicht abbedingen. Alles andere kann man abklicken. Aber zu diesen essentiellen, wenn man sich die genau ansieht, da sind sehr, sehr viele dabei, die nicht für die Funktion der Webseite notwendig sind. Und das ist natürlich eine unglaubliche Arbeit. Aber es hat sich wohl herausgestellt, dass Zeitungsverlage bei diesem Tracking an der Spitze der unseriösen Nutzung von Cookies sind. Wir müssen jetzt abwarten, wie weit diese Landesdatenschutzbeauftragten kommen, denn das ist natürlich sehr, sehr viel, was da zu überprüfen ist. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Aber es tut sich etwas. Zumindest wird darüber nachgedacht und zumindest ist man von der Datenschutzbehördenseite her so aufmerksam geworden, dass man diese Sachen überprüfen will. Dazu kommt aber, dass diese Verlage, die diese Technologien einsetzen, oft überhaupt selbst nicht wissen, was mit diesen so gewonnenen Daten passiert, weil sie Dienstleister im Einsatz haben, die das für sie erledigen. Das heißt also, die Zeitung weiß überhaupt nicht, sie macht etwas, es soll gesetzeskonform sein, der ganze Auftritt, diese ganzen Online-Präsenzen von diesen vielen, vielen Medienverlagen. Gut. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die eigentlich nicht der Zeitung selbst und den Redakteuren da anzulasten ist, denn das ist so eine Spezialaufgabe. Und da nimmt man eben Dienstleister in Anspruch. Und diese Dienstleister, die wollen Geld verdienen. Die hauen da, naja, ziemlich grob da rein und setzen Cookies und verlangen alle möglichen Zugeständnisse oder sonst was. Aber die Verantwortung letztendlich liegt immer noch bei dem Anbieter im Internet. Und die Unternehmen müssen, die sind gezwungen, die Cookie-Richtlinien umzusetzen. Es sind aber nicht nur die. Ich kenne auch viele Gemeinden, Verbandsgemeinden und ähnliche, denen das auch vollkommen am Arsch vorbeigeht. Die setzen einfach Cookies oder benutzen Google-Dienste und behaupten, es sei essentiell, dass man die Cookies erlauben müsse. Wenn man die aber erlaubt, muss man den Bestimmungen und Bedingungen von Google zum Beispiel zustimmen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich gucken will, wann die Müllabfuhrtermine sind und ich muss vorher den Bestimmungen eines ausländischen Unternehmens, welches mich ausspioniert, zustimmen. Das geht so nicht, aber es tut sich ja ein bisschen was. So ganz langsam kommt Bewegung in die Sache, wird natürlich für viele schwieriger. Und wenn ich mir überlege, dass irgendeine kleine Verbandsgemeinde oder sowas nun mit diesen Problem konfrontiert wird, was sie bisher ausgelagert hat, wo sie Geld dafür bezahlt hat und sich auf der sicheren Seite gewähnt hat und sich jetzt intensiv damit beschäftigen muss, da stößt man, das habe ich selbst wiederholt erlebt, auf taube Ohren. Da passiert dann einfach nichts mehr. Es wird totgeschwiegen. Man stellt sich einfach tot. Gut, was passiert denn auch solchen staatlichen oder halbstaatlichen Organisationen, wenn sie Mist gebaut haben? Fast nichts. Deswegen läuft es eben einfach so, wie es läuft. Wenn es aber jetzt endlich in die Öffentlichkeit gezerrt wird, vielleicht wird es dann besser. Ich bin seit Monaten nicht mehr in einem Restaurant gewesen. Ich akzeptiere es einfach nicht, dass ich meinen Namen, meine Adresse und meine Telefonnummer dort angeben muss. Und ich weiß nicht, was damit passiert. In irgendein Buch reinschreiben, wo der Nächste auch reinschreibt und das lesen kann, wo ich nicht weiß, wie lange wird das wo und wie gelagert oder gespeichert. Das ist ein Grauen für mich. Dann ist es besser, ich mache mir meine Pommes zu Hause. Aber Die andere Seite ist natürlich, dass diese Daten, wenn sie denn dann mal da sind, auch von staatlichen Stellen genutzt werden können. Und das ist ja schon oft genug durch die Presse gegangen, dass Polizei im Zuge von Fahndungsmaßnahmen darauf zugegriffen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine missbräuchliche Nutzung. Denn hier wird einmal versucht, aufgrund des Seuchenschutzes und so weiter, Gesundheit, für alle irgendwie zu verbessern. Und dann geht man von hinten rum hin und nimmt diese Daten, um irgendwelche Lumpenverbrecher oder irgendwas zu suchen. Oder vermutmaßliche, muss man ja erst mal sagen. Ja, mal ganz ehrlich. Was wäre denn, wenn man auf diese Art und Weise einen Mörder oder Vergewaltiger finden könnte? Dann wäre es doch in Ordnung. Aber auf der anderen Seite wird ja hier auch sehr schnell Schindluder mitgetrieben, dass man bei anderen sagt, hier muss eine klare Regelung her und nur mit Richtervorbehalt. Nur wenn die Polizei, die Staatsanwaltschaft eindeutig darlegen kann, pass auf, wir haben Beweise dafür, dass der dann und dann da und da irgendwo gewesen ist und hat sich seine Frikadelle da runtergemurkst oder sonst was und wir müssen darauf zugreifen. Wenn der Richter sagt, naja gut, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir eben hier in die Rechte des Einzelnen eingreifen. Dann verstehe ich das. Aber dass einfach hier Staatsanwälte sagen, liebe Polizei, gehst du hin, holst du das Buch und dann wird dann alles durchgeguckt. So kann es auch nicht sein. Also hier ist noch eine ganze Menge Abstimmungsarbeit zu leisten. Am schlimmsten ist ja eigentlich, dass auch hier wieder Glücksritter unterwegs sind, die diesen Unternehmen und Verbänden Software anbieten, mit dem man diese Sache besser organisieren können soll. Das heißt, man trägt das alles ein in ein Programm und das wird anonymisiert und beziehungsweise verschlüsselt, auf einen Server gespeichert und automatisch gelöscht und was weiß ich nicht alles. Dass das natürlich alles mit heißer Nadel gestrickt ist und dass es diesen Unternehmen nur darum geht, Geld zu verdienen, wie mit der Corona ab, und dass da nichts Ordentliches bisher dabei rausgekommen ist, ist jetzt ruchbar geworden, nachdem der Chaos Computer Club gezeigt hat, dass man auf diese Daten zugreifen konnte. Mehr als 87.000 Einträge, die in dieser Kontaktverfolgung gespeichert waren, die für den Fall einer Corona-Infektion auch genutzt werden sollten, die konnten frei gelesen werden, ausgelesen werden. Diese Daten wurden mittels QR-Codes erhoben, die die Gäste beim Besuch mit dem Smartphone scannen mussten und dann ihre Kontaktdaten einzutragen. So, und die konnten nachweislich ausgelesen werden. Das ist also auch wieder so eine Software. Wir haben keine Zertifizierung für so eine Software, dass man sagt, du darfst die Software, die sich mit solchen sensiblen Daten befasst, erst dann auf den Markt bringen und verkaufen, wenn sie überprüft ist. Natürlich, das dauert dann wieder, was weiß ich wie lange, und bis das durch alle Instanzen durch ist und so. Aber auch hier sieht man wieder, die Menschheit ist mit der Datenverarbeitung, mit Computer, mit Software eigentlich in der Hauptsache, immer noch überfordert. Wir müssten das 10- oder 100-fache an Fachleuten haben, die in den Behörden sitzen und solche Sachen überprüfen können. Wir müssten zertifizierte Fachleute haben, vereidigte Sachverständige, die sagen, okay, die Software ist nach den und den Kriterien erlaubt und die ist nicht erlaubt. Aber das gibt ja wieder unendlich was. Also ich bin der Meinung, und das werde ich auch weiter so machen, es tut mir leid für die Restaurantbetreiber, aber ich gehe nicht nur, weil ich eine Bockwurst essen will und gebe meine Daten irgendwo hin, schreibe sie entweder handschriftlich irgendwo auf oder scanne mit einem Smartphone. Der Zwang dazu, den finde ich sowieso zum Kotzen, dass man überall mit seinem Dattelfon rumlaufen muss, kommt für mich nicht in Frage. Nee, kaufe ich mir lieber bei Aldi eine Packung und mache mir die zu Hause warm und dann ist es auch in Ordnung. Dass dieser Virus jetzt quasi von hinten herum diese ganzen Verköstigungsveranstalter, die wir haben, Restaurants und so weiter, dass der die kaputt macht, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Aber wir haben es ja in den letzten Jahren immer weiter gesehen. Erst wurden die Raucher rausgeschmissen, halte ich ja gar nicht für ungut. Dann wurden sehr, sehr viele ja, Gaststätten geschlossen, weil einfach nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben waren, weil die Löhne und Gehälter zu hoch waren, die Kosten, Steuern, Versicherungen, alles, was da zusammenhängt, alles zu hoch, weil dass sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten konnten. Und wenn sie die Preise zu hoch gesetzt haben, ist keiner mehr gekommen. Es sei denn, es war irgendein Schickimicki-Kram, wo man nur hingegangen ist, egal ob es geschmeckt hat oder nicht, weil andere hingegangen sind. Aber die werden auch überleben, denn es gibt ja genügend Dumme, die ihr Geld nur ausgeben, damit sie dort gesehen werden, wo andere gesehen werden. Dieser Virus hat einiges geändert in unserer Welt. Ja, sind wir schon wieder bei Corona gelandet. Okay, hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass Corona gekommen ist, um zu bleiben, dass weltweit in 20 Fällen bestimmt, habe ich jetzt gelesen, nachgewiesen wurde, dass eine Immunität, wenn überhaupt, nur für sehr kurze Zeit vorhanden ist und danach kann man wieder angesteckt werden, dass ein Impfstoff, dass das alles nur Schall und Rauch ist und der noch gar nicht da sein kann. Wenn einer kommt, dann wird er wahrscheinlich nur die Krankheit und die Symptome ein bisschen besser beherrschbar machen, aber nicht vor Ansteckung schützen. Also wir müssen damit leben. So, und deswegen, naja, so ein klein bisschen stolz bin ich auf unsere Demokratie, auch wenn ich sie oft verballhornend als freiheitliche und nicht freie demokratische Grundordnung betrachte. Ja, sie ist ein bisschen freiheitlich, aber es hat sich gezeigt in Berlin, diese Demo da, da sind sehr viele, tausende von besorgten Menschen, die eben die Welt anders sehen als ich und viele von Ihnen, die jetzt hier zuhören, die sind auf die Straße gegangen. Sie wurden aber angetrieben von irgendwelchen Chaoten, von Extremen, von Reichsbürgern, von was weiß ich was für Knallköpfen alle. Und die sind mitgelaufen, haben sich zum großen Teil vor diesen Karren spannen lassen. Dass da Leute dabei waren, die erklären, sie hätten einen IQ von 120 und das sei mehrfach überprüft worden und er brauchte keinen Mundschutz, weil er so klug ist oder was, ich weiß es nicht. Oder es gibt so unglaubliche Argumente, wenn man die Interviews mal so alle so sieht. Das sind also Leute dabei, die für Putin kämpfen, also der Lump, der in der Ukraine für tausendfach Tote gesorgt hat und im eigenen Land natürlich auch, der Menschen entführen, vergiften lässt, einsperren lässt, also ein Diktator im Schafsfell. Oder da sind Gandhi-Fans dabei. Oder in der Hauptsache, die eben die Maßnahmen, die beschlossen worden sind und die Erfolg haben, einfach nicht glauben. Die behaupten, die ganze Welt, das wäre alles nur ein Fake, das würde alles nicht stimmen, Virus wäre gar nicht schlimm oder was weiß ich nicht alles und diese ganzen Toten oder sowas, das sei alles gelogen. Gut, aber stolz bin ich auf die Demokratie, dass man selbst solche, die aus meiner Sicht einfach nur irre sind, dass man denen die Möglichkeit bietet, die eigene Meinung frei zu äußern. Schluss ist da, wo die Gewalt losgeht. Schluss ist da, wo der Reichstag gestürmt ist. Da geht nichts mehr. Aber die können doch nun erzählen, was auch immer sie wollen. Und ob es 10 oder 50.000 sind, spielt da keine Rolle. Lass sie das doch erzählen. Sie brauchen ja ein Ventil. Viele, viele, viele in dieser Republik haben ja gehadert mit irgendwelchen Sachen im persönlichen Bereich, im kleinen Bereich, im großen Bereich, in der großen Politik, in der kleinen Politik und so weiter. Und die haben jetzt plötzlich ein Ventil. Jetzt werden sie zusammengerufen und jetzt können sie alle ihre Probleme auf diese Politik, diese Antivirus-Politik der Regierung, die münzen sie dann als Anti-Menschen-Politik. Die haben Angst davor, geimpft zu werden, genetisch umprogrammiert zu werden, ferngesteuert zu werden und so weiter. Lass sie doch. Sie haben doch ein Recht, ihre Meinung zu sagen. Und es ist doch schön, dass das funktioniert. Guckt mal nach Belarus. Die wären glücklich, wenn sie so etwas könnten und dürften. Und für dieses großartige Recht, für diese großartige Demokratie, bei allen Fehlern, die sie hat, aber in der wir leben dürfen, ja, da müssen wir eben auch solche Leute aushalten. Wir sollten uns zufrieden zurücklehnen und sollten sagen, guck mal, wie viel sind das? Wir sind ein paar 80 Millionen in Deutschland und da laufen irgendwo 30.000 rum, die ein bisschen verwirrt sind, teilweise zu bedauern sind, teilweise radikal sind, teilweise Lumpen und Verbrecher sind. Das sind aber die wenigsten. Die meisten laufen nur rum und wollen Aufmerksamkeit haben für ihre Meinung. Wir sollten froh sein, in einer solchen Demokratie leben zu können. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, es ist eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. In der Bedeutung, sie hat ein rötliches Kleid an, also kein rotes. Ein Computer auf Rädern. Tesla. Elon Musk. In Palo Alto hat er am 1. Juli 2003, also in Kalifornien, seine Firma gegründet, die Firma Tesla. Und gut, er hatte das Geld vorher in anderen Geschichten verdient, mit PayPal und so weiter. Und mittlerweile ist der Börsenwert von Tesla auf etwa 300 Milliarden Euro gestiegen. Zur Größeneinschätzung. Das ist jetzt der teuerste Autokonzern der Welt. Die Nummer zwei, das ist Toyota mit 185 Milliarden Euro. VW, der weltgrößte Hersteller, der hat einen Börsenwert von 70 Milliarden Euro. Na gut, die Verbrecher haben es auch nicht anders verdient, die Lügner. Daimler, diese Nobelmarke, hat einen Börsenwert von 45 Milliarden Euro. Das heißt, Tesla könnte die locker schlucken, mehrfach. Damit ist aber Tesla, wenn man alles zusammenrechnet, mehr wert als alle Autobauer aus Europa und den USA zusammen. Das hätte keiner so gedacht. Ich habe ja auch so meine Meinung, so wie er sich manchmal benommen hat, aber naja. Das Blödeste, da sieht man wieder, was diese riesigen Führer von diesen Multikonzernen, dass die auch nicht besser sind als jeder andere. Die machen auch Scheiße bis zum geht nicht mehr. Warum? Pass auf. Dieser Tetra hatte 4% Anteile an dem Start-up Tesla gekauft. Und diese Papiere, die, ich weiß nicht mehr, irgendwo stand es auch mal, wie viel er bezahlt hat. Die hat er aber dann 2014 schon wieder abgestoßen für 780 Millionen Euro. Gut, da hat er ein paar Millionen dran verdient. Hätte er sie heute noch im Besitz, dann hätte er um die 20 Milliarden Euro wert. Also ziemlich doof gewesen. Ja? Nur die machen lange nicht alles richtig, was da ist. Und warum hat eigentlich der Tesla Erfolg? Ja, das, was ich auch, wenn wir solche Themen hier besprechen, immer wieder höre, es gibt einfach einen Widerstand gegen Elektroautos, weil angeblich, was weiß ich, der Strom wird erzeugt und egal wo und das ist umweltschädlich und so und ein Elektroauto ist viel, viel schwieriger, macht viel mehr Umweltschäden, wenn es hergestellt wird und all diesen Quark, der alle Stück für Stück mittlerweile widerlegt worden ist. Gut, man kann natürlich über Wasserstoff nachdenken, aber das sind auch Elektroautos. Hier ist nur die Batterie ersetzt worden durch eine andere Technologie. Wasserstoff ist sicherlich in vielen Bereichen die bessere Lösung noch. Aber es wird auch Akkus geben, die umweltfreundlicher und preisgünstiger sein werden. Musk hat also sehr früh erkannt, wie in anderen Bereichen auch, dass es langfristig darauf hinausläuft, dass diesen Verbrennungsmotoren der Chaos gemacht wird, politisch, dass es gar nicht anders geht. Er hat also da Batteriebau und so weiter, die gesamte Organisation, das Management und so, das hat er alles sehr gut im Griff. Solche Projekte wie SpaceX, diese Raketen, die wiederverwendbar sind, die mittlerweile auch an der Internationalen Raumstation angedockt haben, die zum Teil schon gezeigt haben, dass man auch senkrecht wieder landen kann, da tut er wahnsinnig viel. Und er will ja auch auf den Mars. Hat jetzt nichts mit Autos zu tun, aber man muss nur mal sagen. Also in Berlin dieses Riesenwerk, was er da baut, und es wird natürlich auch in den USA weitergebaut. Und woran liegt es? Ich weiß es nicht, aber das muss jeder für sich selbst versuchen herauszubekommen. Also Daimler hat einen Konzernabsatz von 541.800 Fahrzeugen im vergangenen Jahr gehabt und einen Verlust von 1,9 Millionen Euro gemacht. Tesla hat nur 90.650 Autos gemacht und einen Quartalsgewinn von 90 Millionen Dollar. Also mit viel weniger verkauften Autos und viel geringeren Gewinn pro verkauften Autos hat er dennoch eine Erfolgsstraße beschritten, die im Grunde genommen seinesgleichen sucht. Und wenn wir weiter gucken, also hier bei Daimler, was da passiert, eben die Smart-Fabrik in Frankreich und weitere Schließungen von Werken, Wegfall von 30.000 Stellen und so weiter. Musk, der baut in Texas jetzt auch wieder ein neues Werk, mal unabhängig von Grünheide, also in Berlin, das läuft ja auch weiter. Also man muss sagen, diese alten verkrusteten Strukturen, wo unglaublich viele Menschen ineffizient an Fahrzeugen arbeiten, wo Wahnsinnsgewinne gemacht werden sollen, müssen, wollen, die ja laufen irgendwo gegen die Wand. Und Tesla mit seinen teilweise verrückten Ideen, die vielleicht aus seinem bekifften Kopf kommen, aber Hand und Fuß zu haben scheinen, der macht mit viel weniger Gewinn pro Stück eine Erfolgslinie, die eigentlich kaum zu stoppen ist. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das Gejammer, die Umstellung auf Elektro von BMW, von VW, von Opel jammert nicht so sehr, aber von Mercedes und so weiter, das geht mir fürchterlich auf den Keks. Die waren nicht bereit, die Zeichen der Zukunft zu sehen. Die haben es früh genug gesehen. Ich kann mich noch erinnern, wie damals BMW, Opel und VW-Chef zu Kanzlerin Merkel marschiert sind, wie so ein Dreigestirn und gesagt haben, die Elektromobilität, wir brauchen jetzt Geld, die Regierung muss uns unterstützen. Die haben in Geld geschwommen und haben sich aber erdreistet, noch Geld zu fordern und haben dann nichts gemacht, weil sie nichts gekriegt haben oder weil sie einfach nur Geld haben wollen für irgendetwas. Wie es weitergeht, wie es denen gehen wird, weiß ich nicht. Aber dieser Dämpfer, den haben sie sich selbst wirklich hart erarbeitet. Und Tesla, naja, ich halte den Typen immer noch irgendwie für beknackt, aber wenn man sieht, was er erreicht hat, muss ich so bei mir sagen, ja, vielleicht muss ich mein Denken da in der Richtung ein bisschen ändern. Also großartige Entwicklung und vor allen Dingen auch in der Raumfahrt mit seinen Raumschiffen oder mit seinen Hyperloop, mit seinen Rohrposttransport von Menschen unter der Erde und was er da so alles hat und macht. Und jetzt will er da den Menschen irgendwelche Chips in den Kopf pflanzen, damit sie per Gedanken irgendwo irgendetwas steuern können. Die Ideen sind Wahnsinn, wahnsinnig viel. Was dabei herauskommt, muss man sehen. Aber was man schon sehen kann, ist, dass er mit beiden Beinen auf dem Boden steht und den deutschen oder internationalen Autobauern mal zeigt, wo es lang geht. So, das war's für heute. Die nächste Folge in 2 Wochen weiß ich noch nicht, ob ich das schaffen werde. Wegen einer sehr schweren Erkrankung im engsten Familienkreis muss ich nächste Woche, das heißt, ich mache jetzt noch 2 Videos und dann muss ich nächste Woche nach Süddeutschland in eine Spezialklinik fahren und da weiß ich nicht, wie lange das dauert, wann ich zurückkommen werde, aber das ist mir auf jeden Fall wichtiger. Ich meine, ihr da draußen an den irgendwo, wo die Lauscher spannt, ihr seid mir alle wichtig. Das ist ganz klar und das kann man auch daran erkennen, dass es bisher keinen einzigen Ausfall gegeben hat von irgendeinem Audiocast. Aber es gibt Dinge, die sind wichtiger und wenn es um die Familie geht und da muss ich sagen, also ich setze alles daran, dass wir in 2 Wochen den nächsten Audiocast haben. Sollte es nicht so sein, bitte ich jetzt schon zu entschuldigen, aber meine Priorität ist, wenn ein enges Familienmitglied meine Hilfe braucht, dann ist alles andere egal. Okay, so, dann schaut einfach noch mal in den Shop. Bei denen, die gespendet haben, da waren in der letzten Zeit wieder mehrere dabei, bedanke ich mich ganz herzlich. Die werden natürlich in den Videos wieder genannt, gezeigt, geschrieben. Und Ja, ich finde es wirklich toll, denn im Moment geht es ganz gut weiter. Die Werbeeinnahmen, naja, die sind also nach wie vor im Keller. Da passiert im Moment noch gar nichts. Aber mit den Spenden können wir uns über Wasser halten und können weiter produzieren. Übrigens, dieses Thema hier, das hat jetzt nichts mit Video zu tun. Wie gesagt, ich mache ja noch zwei. Und Thomas ist auch schon an neuen Themen dran. Also die nächsten 3-4 Videos sind gesichert. Nur das Einzige, was wackelt, ist eventuell in 2 Wochen das Audio. Aber ihr werdet es ja hören, ob ihr was hört oder ob ihr nichts hört. Wobei, wenn ihr nichts hört, hört ihr ja nichts. Aber wenn ihr dann eben hört, dass ihr nichts hört, ach komm, hör auf. Ich wünsche allen, bleibt gesund, schönen Tag und ich hoffe bis in 2 Wochen, sonst zum nächstmöglichen Termin. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.